Blutsbrüder Folge 6, Borreliose oder Neurose, Zeckenbisse für Anfänger. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer 6. Folge unseres Podcasts Blutsbrüder. In diesem Podcast sprechen ein Landarzt und ein Labormediziner über das Leben und die inneren Werte des Menschen. Mein Name ist Georg Endler, ich bin von Beruf und Berufung seit über 25 Jahren Labormediziner und ich darf euch hier in diesem Podcast für das Labors.at Facharztteam etwas über Laborwerte erzählen. Und mir gegenüber sitzt
Patrick Reiche, Facharzt für Allgemein- und Familienmedizin aus Leidenschaft und ich versuche den klinischen Alltagsaspekt hier ein bisschen mit zu behandeln.
Und heute möchten wir ein bisschen über etwas plaudern, was uns beiden ein bisschen auf die Nerven geht, weil es sehr häufig getestet wird und häufig unnötig getestet wird, über Borrelien-Antikörper, über die Borreliose und was wirklich dahinter steckt. Doch zuvor eine kleine Werbung und Interessenskonflikte. Dieser Podcast wird euch zur Verfügung gestellt von der Gruppenpraxis Labors.at, einer Wiener Privatgruppenpraxis für Labormedizin. Wir sind stolz darauf, unseren Kundinnen und Patientinnen das ganze Spektrum der Labordiagnostik anbieten zu können, zu einer bestmöglichen Qualität. Und als Facharzt in diesem Labor verdiene ich auch meine Brötchen hier mit der Durchführung von Laborwerten. Patrick Reichel hingegen?
Eher nicht so viel mitbeteiligt bei der Durchführung von Laborwerten. Also das heißt, ich habe hier keine finanziellen Interessen.
Er verdient sein Geld durch die Almosen der Krankenkasse, sofern sie mal zahlt. Werbung Ende. Lieber Patrick, wie oft testest du Patienten auf Borreliose?
Also ganz ehrlich, lieber Georg, ganz selten und das ist mir auch noch zu oft, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Das freut mich.
Auch wenn dir da ein bisschen vielleicht finanzielle Einbußen entstehen, aber ich will das eigentlich gar nicht machen.
Damit kann ich leben. Wir machen gefühlt viel zu viele Borreliose-Tests, viel zu viele Borrelien-Antikörper. Ganz kurz, was ist Borreliose? Borreliose ist eine Infektionserkrankung, die von Zecken übertragen wird. Und zwar, wenn dieser Zeck länger als 12 Stunden angedockt ist oder saugt, steigt das Risiko für eine Borrelioseerkrankung. Nicht jeder Zeck hat Borreliose, aber ich glaube doch, ein beträchtlicher Anteil der österreichischen Zecken haben so etwas.
Genau, wir befinden uns ja eigentlich schon in einem Endemiegebiet für die Borreliose, also für die Erkrankung, die von meistens Borrelia burgdorferia übertragen wird. Und da müssen wir ja auch gleich korrigieren, was sehr viele Leute nicht so genau nehmen. Zecken beißen nicht, Zecken stechen. Das heißt, man hat ja einen Zeckenstich und der überträgt ja dann die Borrelien, weil ja die Borrelien sich irgendwo im Gastrointestinaltrakt der Zecke befindet und es braucht doch einige Zeit, bis die dann hinaufwandern, bis ganz nach oben in die Speicheldrüsen, bis dann die Borrelien hineingespuckt werden, sozusagen in die Wunde.
Und deswegen, obwohl ein Gutteil der Zecken bei uns Borrelien infiziert ist, ist das Risiko einer Borreliose wirklich tatsächlich zu erkranken sehr, sehr gering.
Darum ist es ja auch, muss man ganz ehrlich sagen, normalerweise die Untersuchung einer Zecke ist nicht indiziert, wenn wir einen Verdacht haben.
Die Untersuchung einer Zecke ist deswegen auch nicht indiziert, weil wir nur in einem geringen Teil der Zecken, die mit Borrelien infiziert sind, tatsächlich auch eine Übertragung haben. Jetzt ein bisschen was zur Infektion, da kennst du dich besser aus, ich kenne mich eher bei der Diagnose aus. Was passiert, wenn der Patient tatsächlich eine Borrelieninfektion hat?
Naja, prinzipiell ist es ja so, eine Borrelieninfektion oder eine Lyme-Borreliose, wie es ja heißt, auch aus dem angloamerikanischen Raum, ja, weil das ja nach diesem Örtchen Lyme in den USA beschrieben worden ist, ist ja eigentlich eine rein klinische Diagnose. Nicht? Weil der Patient oder die Patientin kommt und sagt, hey, da habe ich was, da habe ich einen Zeck gehabt und da ist jetzt so ein roter Kreis rund um den. Und da ist immer gleich die Frage, naja, wann war denn die Zecke oder der Zeckenstich? Und wenn die sagen, naja, da ist jetzt so rot und die habe ich mir gestern ausgezogen, na, dann kann das noch keine Borreliose sein, weil das sogenannte Erythema chronicum migrans, also diese Wanderröte, die entsteht ja erst 5 bis 7 Tage nach dem Zeckenstich. Und dann kann man erst dieses wunderbar schöne, oft gut abgegrenzte, runde Ding rund um den Zeckenstich, muss aber nicht zwingenderweise dort sein, sondern kann irgendwo anders lustigerweise auch auftreten. Und das bewegt sich eben auch. Darum kann man manchmal den Leuten helfen, wenn man sich nicht ganz sicher ist und kann das mit einem Kugelschreiber oder so einen Marker anzeichnen und dann schauen, ob sich es von heute auf morgen verändert hat. Und wenn sich es verändert hat, dann ist der Verdacht schon sehr nahe.
Aber ein Erythema migrans, also diese Wanderröte, sollte zumindest einige Zentimeter Durchmesser haben, sonst gilt es nicht. Sonst ist es einfach eine Reaktion wie bei einem Gelsentippel auf die Spucke der Zecken. Welche Diagnostik brauchst du dann? Brauchst du ein Labor, wenn ein Patient kommt mit einer Wanderröte?
Nein, natürlich nicht. Also ein spezifisches Borrelien-Diagnostik brauche ich da eigentlich nicht, weil die führt mich ja auch nur in die Irre. Weil ich meine, wie ich es so gelernt habe, brauchen ja auch die IgMs einige Wochen, bis sie positiv werden. Das heißt, da könnte ich in die Irre gelockt werden, weil ich sage, ich mache eine Borrelien-Serologie, wenn eine Wanderröte da ist und dann ist die auf einmal negativ.
Das ist richtig. Also bei Borrelien ist es so, dass die Entwicklung von Antikörpern, die ja auf Bakterien oder Viren öfter passiert, sehr lange braucht, also circa 3 bis 4 Wochen. Und da sollte die Wanderröte schon da sein. Das heißt, bei einer Wanderröte, bei einem Erythema migrans, ist die Diagnose klinisch und die Therapie dann auch wahrscheinlich mit Antibiotika, je nach Verträglichkeit des Patienten.
Genau, also das heißt, praktisch behandelt wird die Klinik und keine Serologie alleine. Das heißt, auch die sollte man ja nach Erfolg der Therapie nicht noch einmal irgendwann kontrollieren, ob es schon besser worden ist oder nicht, weil das ist ja nicht wirklich sinnvoll.
Ja. Was passiert, wenn man die Borreliose, das Erythema migrans nicht behandelt? Was passiert dann weiter?
Naja, vorerst, man hat ja jetzt nicht, es ist ja nicht die berühmte K-Punkte-Punkte am Dampfen, sondern man hat ja ein bisschen Zeit und kann ja auch sagen, okay, na, warte nochmal 2, 3 Tage, ob das jetzt sich ausbreitet oder nicht. Und wenn es sich ausbreitet und man dann wirklich sagt, okay, es ist doch der hohe Verdacht und jetzt erinnere ich mich auch, dass ich vor einer Woche eine Zecke hatte, naja, dann fängt man erst dann mit der antibiotischen Therapie an.
Das ist richtig. Wenn man das Erythema migrans nicht behandelt, dann kann es wieder verschwinden.
Kann auch verschwinden, genau. Aber da haben wir eben das Risiko, dass es in seltenen Fällen zu was Chronischem wird.
Zu was Chronischem wird und dann kann es zu den Komplikationen kommen. Das ist die Neuroborreliose oder die Borrelienarthritis, die aber erst Wochen bis Monate bis Jahre nach dem Zeckenbiss auftritt.
Und das ist eben eine große Krux.
Das ist die große Krux. Warum, was sind denn so die typischen Symptome einer Neuroborreliose? Wann würdest du an eine Neuroborreliose denken?
Naja, das sind die Beschwerden, die sehr, sehr häufig sind, auch in verschiedensten anderen Zusammenhängen, wie zum Beispiel Müdigkeit, diffuse Schmerzen, Kopfschmerzen, vielleicht so Konzentrationsprobleme. Ein Schlagwort, was Sie sich auch seit Covid jetzt gegeben hat, ist der sogenannte Brain Fog, das ja sehr oft verwendet wird und eventuell auch eben Schmerzen, die in den Gelenken sind oder im Bewegungsapparat. Und das ist oft sehr, sehr schwierig, weil es dann wirklich sehr schwer festzumachen ist. Nicht?
Ja, aber typisch sind für Neuroborreliose meistens Neurotiden, das heißt Nervenentzündungen, starke Schmerzen, die auf Schmerzmittel nicht reagieren. Oder auch Lähmungserscheinungen, ganz typisch ist zum Beispiel eine Gesichtslähmung, eine Facialisparese, die plötzlich auftritt, da sollte man auf jeden Fall dran denken. Und hier hilft das Labor schon weiter. Wir haben hier typischerweise sehr hohe Antikörperspiegel, typischerweise vom Typ IgG gegen Borrelien, die den ersten Hinweis geben können, dass man vielleicht weiter nachschaut. Und die zweite Bestätigung der Diagnose sollte dann immer mit einer Liquorpunktion erfolgen. Das ist im Spital auf einer Abteilung für Neurologie mit ein bisschen Rückenmarksflüssigkeit gewonnen. Es wird festgestellt, ob man im Hirn Antikörper produziert. Das ist dann ein Hinweis auf Entzündungsreaktionen. Und dann kann ich sozusagen meine Neuroborreliose nachweisen.
Kennst du Zahlen? Ich kenne keine Zahlen, wie häufig tatsächlich Neuroborreliosen sind.
Es sind, soweit ich weiß, 1-2% aller Borrelienfälle. Wir rechnen circa mit 10.000 Borrelienfällen im Jahr in Österreich, wobei das sicher übertrieben ist. Es sind sicher weniger, sondern es sind sicher circa 10.000 Patienten, die behandelt werden auf Borreliose, aber nicht unbedingt behandelt werden müssen.
Das ist ja auch immer die Schwierigkeit, weil wir ja da eben diese zwei Teile haben. Nicht? Auf der einen Seite das IgM und dann das IgG. Und das IgG ist ja oft etwas, was dann herangezogen wird und wo man dann sagt, ha, da schau her, das ist positiv. Jetzt habe ich die Ursache für meine Beschwerden.
Und auch da haben wir das typische Problem. Jeder von uns hatte schon einmal einen Zeckenbiss und in bestimmten Zeckenstich, bitte um Entschuldigung.
Danke.
Und bestimmte Berufsgruppen haben ein ziemlich großes Risiko, einmal im Leben sozusagen Kontakt mit Borrelien zu haben, dann haben sie auch Antikörper. Es hat ungefähr jeder zweite oder jeder dritte Jäger hat in etwa Antikörper gegen Borrelien, aber hat deswegen noch lange keine Borreliose.
Ja, das heißt, man könnte sagen, so eine IgG ist ein Gedächtnis und kein Tatortbericht.
Ist ein Gedächtnis und kein Tatortbericht und bleibt auch lebenslang. Also das Immunsystem ist wie meine Ehefrau, sie vergisst nichts.
Hat Vor- und Nachteile.
Na, selbstverständlich. Deswegen liebe ich sie auch. Aber was ist die zweite häufigere Form von Borreliose, die auch noch vorkommen kann, neben der Neuroborreliose, die typischerweise eben auch starke Schmerzen verursacht? Das ist die Borrelienarthritis. Und hier können wir euch beruhigen, also eine Gelenksentzündung, die durch Borrelien hervorgerufen wird, die ist extrem selten in Österreich. Also es gibt wahrscheinlich pro Jahr weniger als einen Fall. Der Grund ist, dass unsere Borrelien im Gegensatz zu den Borrelien in den USA, die häufig auf die Gelenke gehen und weniger auf die Nerven, eher Neuroborreliose verursachen. Typische Symptome einer Borrelienarthritis sind Einzelarthritiden, das heißt ein Gelenk ist sehr stark geschwollen, oft sehr wenig schmerzhaft. Meistens ist es ein großes Gelenk, wie zum Beispiel Knie, Sprunggelenk oder Hüfte. Und der Patient wundert sich eigentlich über Bewegungseinschränkungen. Auch das gibt es. Wie gesagt, es ist extrem selten. Es gibt fast keine Fälle von Borrelienarthritis. Es gab eine Riesenstudie auf der Infektiologie in Graz einmal, dass von 10.000 Patienten mit Borreliose nur 2 tatsächlich eine Borrelienarthritis hatten.
Das ist natürlich auch etwas, was man immer wieder auch dazu nehmen muss, weil wenn man von Infektionen spricht und man denkt, oh, da wurde jetzt was übertragen und dann haben sich wirklich Borrelien oder auch andere Keime in den Körper hineingeschmuggelt und sind da drinnen und das muss man jetzt behandeln. Man darf nicht vergessen, es gibt etwas, das heißt Immunsystem und man kann das Immunsystem sogar oft recht effizient bei gesunden Menschen, die Borrelien ohne Zutun jedes Antibiotikums eliminieren. Es ist möglich. Das Immunsystem ist ein Wahnsinn. Das ist so genial.
Aber wichtig ist es, bitte kein Screening auf Borrelien. Das heißt, nicht einfach nachschauen, ob man Borrelien hat, sondern nur bei entsprechenden Symptomen testen. Warum? Ein Antikörper, den man zufällig findet, ist eigentlich immer bedeutungslos. Es gibt eine zweite Gemeinheit in der Borrelien-Serologie. Wir messen ja 2 unterschiedliche Antikörper. Das eine ist der IgM-Antikörper. Das ist der Antikörper einer, klassischerweise laut Lehrbuch, der Antikörper einer akuten Infektion. Das heißt, der verschwindet nach 3 Monaten nach der Infektion wieder. Und den IgG-Antikörper, der mehr oder weniger lebenslang bleibt und auch für die Immunität sorgt. Bei Borrelien ist es sehr häufig, dass aus irgendeinem Grund IgM-Antikörper oft lebenslang bleiben, obwohl das eigentlich laut Lehrbuch unüblich ist. Und wir haben sehr oft diese sogenannte IgM-Persistenz. Das ist bitte kein Hinweis auf eine akute Entzündung. Eine akute Borreliose sollte zumindest auch IgG-Antikörper haben. Der Nachteil unserer IgM-Tests generell und auch bei den Borrelien ist, dass sie oft ein bisschen unspezifisch mitreagieren mit irgendwelchen Strukturen, die etwas ähnlich sind den Borrelien, aber jetzt keine Krankheit verursachen. Die Behandlung einer Borreliose ist einfach, da ist der Hausarzt gefragt.
Das geht mit Antibiotika und es ist ja so, dass das Mittel der Wahl ist ja etwas, was nicht unbedingt sehr nett ist, wenn man das gerade im Frühling und im Sommer gibt, weil es wäre ja trotzdem ein Doxycyclin als Antibiotikum, aber da sollte man halt nicht so an die Sonne gehen, weil das kann ja wirklich, wenn man das einmal gesehen hat, einen wirklich gemeinen Sonnenbrand machen. Ansonsten das Amoxicillin. Das gute alte Amoxicillin als Mittel der Wahl. Interessanterweise, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, aber es ist ja eine Studienhochburg für die Borreliose und Borrelientherapie ist ja in Slowenien zu finden. Und die haben ja eine Studie publiziert, dass aus dem Jahr 2022, dass oft die Therapie von 200 Milligramm Doxycyclin über 7 Tage ausreichend sein könnte. Was ja nicht schlecht ist. Ja, weil es hat ja, warum ist es das Mittel der Wahl? Weil es ja im Vergleich zum anderen auch die Blut-Hirn-Schranke passieren kann, das Doxycyclin.
Und das Schöne ist, bei Borrelien gibt es keine bekannten Resistenzen. Das heißt, wenn die Antibiotika eingenommen sind, sind die Borrelien alle tot. Und damit ist auch keine wiederholte Antibiotikagabe erforderlich.
Genau, und es gibt meines Wissens nach auch von der Evidenzlage her was Langzeitantibiose, also das heißt irgendwie jegliche Therapie, die über absurde 4 Wochen Antibiotika hinausgeht, ist meines Wissens nach ganz schlechte Datenlage,
ja, dass das irgendwas bringt. Aber, und da muss ich dich korrigieren, selbst wenn du als Hausarzt erfolgreich die Borreliose behandelt hast, gibt es relativ häufig dieses sogenannte Postborreliose-Syndrom. Das heißt, die Patienten haben nach wie vor Beschwerden und hier bringt eine neuerliche Antibiotikumtherapie nichts. Es bringt auch eine neue serologische Kontrolle, also eine neue Laboruntersuchung bringt nichts. Der Patient wird Antikörper haben, die hat er ein Leben lang. Das heißt, auch beim Postborreliose-Syndrom oder beim Post-Lyme-Syndrom bitte keine neuerlichen Antibiotika, genau, sondern mit dem Hausarzt reden.
Weil man da schauen muss, genau, weil man hat Symptome, aber man hat keine neuerliche Infektion. Und das muss man eben groß unterscheiden, weil mit Antibiotikum wird eine Infektion behandelt, aber nicht jetzt eben so etwas wie dieses Post-Lyme-Syndrom, weil man ja da spezifische Symptome hat. Aber darum ist es immer wirklich wichtig, dass man schaut, okay, was haben sie für Beschwerden? Man muss sie wahrnehmen und ernst nehmen und schauen, in welche Richtung man da gehen kann und dann einfach behutsam sagen, ja, die akute Infektion wird es nicht sein. Die haben wir ja erfolgreich behandelt, sondern schauen wir gemeinsam, welche Mechanismen es eher sein können. Nicht? Weil oft ist es ja nicht die Infektion, sondern die Reaktion des Körpers drauf, die diese Beschwerden macht. Und die können wir, soweit ich das weiß, ich bin kein Labormediziner, nicht gut messen.
Nein, die können wir gar nicht messen. Das ist unser großes Problem, dass wir das, was sehr viele Menschen betrifft, chronische Müdigkeit oder so etwas, nicht wirklich messen können.
Genau.
Vielen Dank. Das heißt, was möchten wir euch mitgeben? Borreliose ist eine klinische Diagnose, das heißt ein Screening, ein Nachschauen, ob man Antikörper hat, bringt nichts. Ein relativ großer Prozentsatz der Bevölkerung hat Antikörper, hat aber keine Beschwerden und muss nicht behandelt werden. Der zweite Punkt ist bei einer Frühborreliose, ein Erythema migrans, das ja mindestens, glaube ich, 3 cm Durchmesser haben muss, sonst gilt es nicht, wird nach der Klinik behandelt und ein Antikörpertest bringt gar nichts. Die dritte Bitte, eine Verlaufskontrolle, bringt auch nichts. Das Immunsystem ist, wie gesagt, so, dass es nichts vergisst und die Antikörper bleiben ein Leben lang. Das heißt, auch eine wiederholte Kontrolle, ob die Borrelien jetzt stärker geworden sind oder weniger, kann man nicht mit den Antikörpern machen. Das hilft nichts. Das ist ein bisschen auch ein Problem. Man kann natürlich auch zweimal eine Borrelieninfektion haben. Das erkennt man dann vielleicht daran, dass die Antikörper ansteigen, wenn man einen Vorwert hat. Wenn man keinen Vorwert hat, kann man das natürlich nicht beurteilen. Aber auch hier muss man sozusagen nach der Klinik gehen und nicht nach dem Labor.
Genau. Und Beschwerden sind nicht Infektion, sondern Beschwerden sind Reaktion des Körpers auf etwas. Darum muss man die ganz behutsam wahrnehmen, angehen und nicht automatisch sagen, die Borrelien sind daran schuld.
Aber man muss natürlich auch sagen, wenn der Patient Beschwerden hat, glaubt ihm der Hausarzt das und nimmt das auch ernst und versucht, die Ursache zu ergründen und soweit er eine Behandlung hat, die auch zu behandeln.
Genau.
Das war's wieder für heute. Und zum Abschluss hätten wir noch eine Bitte. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr uns folgt und über eine positive Bewertung auf einer Podcast-Plattform eurer Wahl. Damit helft ihr uns, die Sichtbarkeit des Podcasts zu verbessern. Wenn euch der Podcast nicht gefallen hat, bitte empfehlt ihn einfach jemandem, den er nicht mögt. Wir wissen natürlich beide nicht alles, aber dafür alles besser. Und wir freuen uns natürlich auch über Korrekturen und Verbesserungsvorschläge. Diese bitte per E-Mail fortbildung@labors.at. Und wir freuen uns auch über Themenvorschläge für neue Folgen zum Thema Landarzt und Labormedizin. Wir sind natürlich auch bemüht, den aktuellen Stand der Wissenschaft möglichst objektiv zu präsentieren. Und das bedeutet auch ein bisschen, dass wir versuchen, Fakten und Meinungen zu trennen und persönliche Meinungen klar zu kennzeichnen. Wenn das von uns übersehen wurde, bitte um einen Hinweis. Und beachtet auch, medizinische Wissenschaft beruht auf Versuch und Irrtum und Erkenntnisse können sich ändern. Das heißt, es kann durchaus sein, dass in den nächsten Jahren eine neue Folge des Podcasts neue Erkenntnisse bringt. Wir haben heute den März 2026. Und wir haben auch mit unseren Anwälten gesprochen. Und ein kleiner Hinweis, bitte beachtet auch, dass dieser Podcast sich an medizinisches Fachpersonal richtet. Wir freuen uns über jeden Zuhörer, aber wir können mit diesem Podcast natürlich kein Gespräch mit eurer Hausärztin oder eurem Hausarzt ersetzen. der kennt euch schließlich seit Jahren. Und zwar nicht nur aufgrund eines Laborwerts, sondern als ganzen Menschen. Wir danken euch für die Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. In der nächsten Folge geht es um das Thema Virusserologie und was bringen dazu Antikörper bei der Diagnose und vor allem auch bei der Therapie. Und danke auch an Lukas Schweizer für die Musik und fürs Schneiden.
Vielen Dank.